Deutschlandfunk, Europa heute.
Schützen, stärken, vorbeugen, das ist das selbstgewählte Motto der Belgier, die gestern die EU-Ratspräsidentschaft angetreten haben. Dabei geht es dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo nach eigenen Aussagen darum, die Bürger zu schützen und die Union auf die Zukunft auszurichten. Was bei den Schlagworten vielleicht fehlt, abarbeiten, und zwar das, was im letzten Jahr unter den Spaniern an Gesetzen und Beschlüssen liegen geblieben ist. Und das auch noch mitten in der Phase des Europawahlkampfs, des Wahlkampfs für die Europawahl, die ja Anfang Juni läuft. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, lassen Sie uns erstmal über das Liegengebliebene sprechen. Größter finanzieller Batzen, das 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine, das Ungarns Ministerpräsident Orbán beim letzten Gipfel blockiert hat. Gibt es schon eine Strategie, das Paket mit oder ohne Orbán zu verabschieden?
Naja, von einer Strategie will ich da noch nicht sprechen, das ohne Orbán zu tun. Es gibt Überlegungen, wie man das denn auf die Beine stellen könnte. Überlegungen, die auch ein wenig immer die Eigenschaft einer Drohung Richtung Ungarn haben, nach dem Motto, wir können auch ohne euch. Wir erinnern uns an den EU-Gipfel kurz vor Weihnachten, als 26 Mitgliedstaaten sich einig waren, dieses 50 Milliarden Hilfspaket, mit dem die Ukraine bis 2027 unterstützt werden soll, unter Dach und Fach zu bringen, und nur Viktor Orbán legte sein Veto ein. Diese 26-1 Position, die es damals gab, die wird dann auch wieder die Ausgangslage sein beim Sondergipfel, der gleich für den 1. Februar einberufen worden ist. Da soll die Frage dann diskutiert und nach Möglichkeit gelöst werden. Und man will zunächst einmal mit diesem massiven, ja, mit dieser massiven Festlegung vom Dezembergipfel in diesen Februargipfel gehen und Viktor Orbán sagen, schau mal, willst du dich wirklich komplett isolieren? Willst du das ein zweites Gipfeltreffen hindurch auch durchhalten? Oder möchtest du dich doch noch umschwenken auf unsere Kurs, nämlich diese 50 Milliarden freizugeben. Sollte das nicht klappen, gibt es Überlegungen in der Tat, dies außerhalb des EU-Haushalts zu machen. Das wären komplizierte Verfahren. Die nationalen Parlamente müssten jedem einzelnen Euro, der da mobilisiert wird, zustimmen. Das wäre sehr langwierig, aber in der Tat ein Plan B, der noch aber nicht vollständig kartiert ist.
Orbán hat nicht nur die Ukraine-Hilfe blockiert, was ist seinetwegen noch liegen geblieben?
Naja, an diesem 50-Milliarden-Paket hängen noch einige Milliarden dran, denn es geht zu diesem Zeitpunkt um die sogenannte Midterm Review, also die Halbzeitüberprüfung des gesamten EU-Budgets bis 2027. Da hatte die EU-Kommission alles in allem fast 100 Milliarden an zusätzlichem Geld gefordert. Und davon waren eben 50 Milliarden die Hilfen für die Ukraine. Das ist mittlerweile insbesondere durch Vermittlungsbemühungen des EU-Ratspräsidenten Charles Michel deutlich runtergekocht worden. Und auch dort gab es im Dezember beim Gipfel eine 26-1 Position. 26 Mitgliedstaaten waren sich einig, wie viel Geld sie denn der EU zusätzlich zubilligen würden, beispielsweise wegen höherer Zinskosten, beispielsweise wegen des Ausbaus des Schutzes der äußeren EU-Grenzen. Aber auch da stand Viktor Orbán auf der Bremse, hat gesagt, keinen Pfennig dafür aus Ungarn. Und auch dieses Problem wird mit dieser Ausgangslage 26-1 wieder im Februar auf den Tisch gelegt.
Lassen Sie uns schauen, was die Belgier eigentlich auf dem Plan haben. Unter anderem steht da eine Reform des Stabilitätspaktes an. Was genau ist da geplant?
Naja, da haben wir den großen Fortschritt unter der spanischen Präsidentschaft noch erlebt. Das war unmittelbar vor Weihnachten, in der letzten Woche vor Weihnachten. Der Stabilitätspakt ist ja wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie ausgesetzt. Er soll jetzt in diesem Jahr wieder angewendet werden, allerdings in einer reformierten Form. Und man hat die Grundzüge dieser Reform vereinbart zwischen den Mitgliedstaaten. Das allerdings muss noch in einem sogenannten Trilogverfahren unter Dach und Fach gebracht werden, mit den Vorstellungen des Europaparlaments. Und das ist die Aufgabe, die auf die belgische Ratspräsidentschaft zukommt. Sie muss den Kompromiss finden und das möglichst noch bis zum April, wenn die letzte Sitzung des Europaparlaments vor den Europawahlen stattfindet. Bis dahin muss das Ganze geregelt sein. Und dann kann dieser neue reformierte Stabilitätspakt, ein echtes Großprojekt, dessen Umsetzung mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, dann auch tatsächlich von der zweiten Jahreshälfte an in Kraft treten und angewendet werden.
Das heißt, ab April, wenn der Wahlkampf startet quasi, der heiße Wahlkampf, ist nicht mehr viel möglich.
Das ist genau so. Ende April ist die letzte Sitzungswoche des Europaparlaments in Straßburg. Von da an kümmern sich die Abgeordneten um ihren Wahlkampf. Und dann haben wir den Urnengang am 9. Januar, übrigens parallel zu den belgischen nationalen Wahlen. Auch das wird die belgische Präsidentschaft prägen. Eine nationale Regierung versucht natürlich auch immer, die EU-Präsidentschaft für die Imagebildung im Heimatland zu nutzen. Das wird auch Alexander De Croo, der Ministerpräsident Belgiens, versuchen. Und der hat es nötig, denn seine Partei, die flämischen Liberalen, stehen in Umfragen überhaupt nicht gut da. Und bei den belgischen Wahlen sieht es in den Umfragen ein wenig so aus wie auf europäischer Ebene. Es könnte zu einem Rechtsrutsch kommen. Und das ist natürlich etwas, was Alexander De Croo gerne verhindern möchte.
Sagt unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern. Mit ihm sprach ich über die Projekte der belgischen Ratspräsidentschaft, die in diesem ersten Halbjahr übernimmt. Vielen Dank.